Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wenn man sich die Corona-Infektionszahlen anschaut, deren Entwicklung das Robert-Koch-Institut ja auf seiner Webseite dokumentiert, dann fällt auf, dass seit einigen Wochen vermehrt junge Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet werden. Die Zahl der Neuinfektionen in den Altersgruppen von 5 bis 34 Jahren steigt gerade auffällig schnell, was die Frage aufwirft, was passiert da gerade? Professor Isabella Eckerle vom Genfer Forschungszentrum für neuartige Infektionskrankheiten hat sie mir vor der Sendung beantwortet.
Also ich denke, wir sehen in der jüngeren Bevölkerungsgruppe im Moment einmal den Effekt der Reiserückkehrer, die ja doch einen Teil der Infektionen im Moment ausmachen. Und wir haben eben in der jüngeren Altersgruppe auch das Problem, dass die Infektionen viel häufiger sehr mild oder asymptomatisch verlaufen. Das heißt, es ist eigentlich sehr viel schwieriger, dem Infektionsgeschehen in der Altersgruppe Herr zu werden. Ein zusätzlicher Faktor ist sicher auch einfach der psychologische Faktor, dass eben inzwischen auch eine allgemeine Müdigkeit eintritt, was die ganzen Maßnahmen betrifft. Auch da könnte ich mir eben vorstellen, dass vielleicht gewisse Lockerungen, dass man jetzt vielleicht eher mal auf eine Party geht oder eben gerade im Sommer vielleicht auch nicht nur Urlaub von zu Hause macht, sondern eben auch Urlaub von den Präventionsmaßnahmen, dass das vielleicht in der jüngeren Altersgruppe ausgeprägter ist, die ja eben auch einfach ein viel geringeres Risiko hat, schwer zu erkranken. Also das sind alles Faktoren, die ich mir da vorstellen könnte.
Jetzt haben ja bisherige Studien, die sich mit der Rolle von Kindern und Jugendlichen speziell befasst haben, meistens zu den Ergebnissen geführt, die sind kein Treiber des Infektionsgeschehens. Das war das Ergebnis der sogenannten Heidelberg-Studie vom Juni, für die 2500 Kinder und Eltern in Baden-Württemberg untersucht worden waren. Und das war auch das Ergebnis einer Studie mit über 2000 Schulkindern in Sachsen, die im Juli präsentiert worden ist. Sind denn diese Befunde von damals, also Kinder und Jugendliche spielen keine große Rolle beim Infektionsgeschehen, im Lichte der neueren Erkenntnisse und Entwicklung noch haltbar aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein mit den Daten, die man in der ersten Hälfte des Jahres gewonnen hat. Man hat tatsächlich zunächst nur einen geringen Anteil an Kindern gesehen. Man weiß aber inzwischen auch, dass eben Kinder in der Regel nur sehr mild oder auch asymptomatisch infiziert sind. Das heißt, die sind bei den ganzen Studien, die durchgeführt wurden, einfach unter dem Radar geblieben. Zu den beiden Studien, die Sie jetzt genannt haben, muss man sagen, das waren eben Studien, die durchgeführt wurden zu einer Zeit, als der Lockdown gerade eben frisch aufgehoben wurde und wir eben erfreulicherweise ja eine sehr, sehr geringe Viruszirkulation hatten. Das heißt, diese Kinder waren in der Zeit davor sehr lange nicht in der Schule, waren zu Hause mit ihren Eltern und es gab zu dieser Zeit eigentlich kaum Viruszirkulation in Deutschland. Das heißt, die sind in einem vollkommen anderen Setting entstanden, als wir das im Moment haben. Und ich glaube deswegen, dass diese Studien uns im Moment keine gute Orientierung für die nächsten Monate liefern können, weil die einfach in so einer ganz besonderen Situation entstanden sind, die wir jetzt nicht mehr haben, weil wir haben jetzt eine höhere Inzidenz, wir haben Viruszirkulation in allen Altersgruppen, vor allem eben auch in den jungen Altersgruppen. Und wir öffnen jetzt die Schulen mit einer ganzen Bandbreite an Maßnahmen oder eben Nichtmaßnahmen. Das heißt, das Risiko, dass es da eben zu Infektionsketten kommt, ist natürlich viel, viel höher als im Juni oder im Mai direkt nach dem Lockdown.
Die Deutsche Gesellschaft für Virologie hat vor gut zwei Wochen eine Stellungnahme rausgegeben zu diesem Thema. Sie haben mitgeschrieben an dieser Stellungnahme vom 6. August und da steht unter anderem drin, erstens, Kinder infizieren sich etwa gleich häufig wie Erwachsene. Zweitens, die Viruslast bei Kindern ist ähnlich wie bei Erwachsenen. Und drittens, unklar ist noch, ob Kinder genauso ansteckend sind wie Erwachsene Infizierte. Welche Konsequenzen sollten wir aus all dem jetzt ziehen? Also was folgt daraus ganz konkret für die Praxis in den Schulen, Kitas und Kindergärten?
Wichtig ist, um einfach nochmal auf den Begriff zurückzukommen, Sie hatten ja schon den Treiber der Infektion genannt. Dafür haben wir im Moment keinen Allhalt, aber wir müssen einfach auch sehen, dass die Daten, die wir haben, die sind nicht zuverlässig, weil wir einfach diese große Menge an asymptomatischen Kindern verpassen. Und selbst wenn man jetzt sagt, Kinder sind keine Treiber, dann nehmen sie trotzdem an Infektionsgeschehen teil. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Nachricht. Und für die Schulen ergibt sich eben daraus, dass man eben jetzt antizipieren muss, dass wir uns in den Winter rein bewegen, dass wir uns eventuell in eine Phase bewegen, wo wir noch mehr Fallzahlen haben, wo wir viel Zeit in Innenräumen verbringen müssen. Und ich denke, man muss jetzt die Grundsettings sozusagen schaffen, wie wir durch diesen Winter kommen wollen mit offenen Schulen. Weil ich glaube, Es ist allen klar, dass es nicht wieder zu Schulschließungen kommen soll, also die negativen Auswirkungen für die Kinder, für das Wohlbefinden der Kinder, für die Familien, aber natürlich auch für die Unternehmen, für die Arbeitnehmer, die waren immens und die möchte man auf jeden Fall vermeiden. Und ich glaube aber, je wichtiger es einem ist, dass man die Schulen offen hält, umso wichtiger ist es, dass man jetzt eben geeignete Präventionsmaßnahmen ergreift und versucht, eine Strategie zu entwickeln, was passiert, wenn ich einen positiven Fall habe. Wer muss in Quarantäne? Wie werde ich das kommunizieren? Wie werden die Eltern involviert? Wie werden die Lehrer involviert? Wen muss ich alles testen? Also, dass man eben diese Szenarien im Vorfeld schon durchspielt, damit es nicht am Schluss eben zu einer Panikreaktion kommt und man dann eben wieder die Schulen schließen muss, weil man sich nicht auf diese Situation vorbereitet hat.
In dieser eben schon erwähnten Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Virologie, da werden da schon einige sehr konkrete Punkte genannt. Da steht drin, konsequentes Tragen von Alltagsmasken in allen Schuljahrgängen wäre ratsam, auch während des Unterrichts. Da steht auch drin, wir brauchen eine umfassende Teststrategie, die Schülern und Lehrerinnen garantiert, dass 24 Stunden nach Probennahme auch ein Befund da ist. Und da wird auch darauf abgehoben, dass sofortige Kurzzeitquarantäne nötig wäre, wenn zum Beispiel in einem Klassenverband positive Fälle auftreten. Wenn Sie sich jetzt anschauen, was in Deutschland im föderalen Flickenteppich so alles passiert, haben Sie das Gefühl, dass diese Empfehlungen da schon angekommen sind an der Basis?
Also ich glaube zum Teil, über die Masken wurde ja viel gesprochen. Ich glaube aber viele andere Punkte, die jetzt auch gerade relativ neu dazu gekommen sind, zum Beispiel diese Aerosolübertragung, dass die noch nicht so gut berücksichtigt werden. Und ich glaube, das liegt eben auch daran, dass man jetzt sehr lange sich ein bisschen auf diesen Daten der ersten Jahreshälfte, sage ich mal, ausgeruht hat, weil man eben immer gesagt hat, naja, die Kinder, die spielen schon keine Rolle und die Schulen, das kann man jetzt einfach so alles wieder aufmachen. Ich glaube, wenn man sich die Daten genau anguckt, dann sieht man, dass man da einfach aufpassen muss. Und was jetzt einfach immer klarer wird, je mehr und je länger sich mehrere Menschen in einem geschlossenen Innenraum aufhalten, desto höher ist das Risiko für eine Übertragung. Und das ist eben genau das, was in der Schule passiert. Also da sitzen 20, 30 Schüler in einem Klassenraum über 6, 7 Stunden. Das ist natürlich ein Risikoszenario. Und da muss eben ein ganzes Paket aus Maßnahmen ergriffen werden. Und ein ganz wichtiger Punkt ist sicher die verbesserte Luftzirkulation. Also es gibt einfach jetzt Hinweise darauf, dass das Virus eben auch über die Luft übertragen wird. Und dann wären auch die Masken kein 100%iger Schutz. Und da muss es einfach Konzepte geben. Und das ist aber zum Beispiel auch was, was nicht aus den Infektionswissenschaften kommen kann, sondern wo eben die technische Expertise von anderen Bereichen mit einbezogen werden muss. Da gibt es sicher eine große Expertise, die da eben Empfehlungen geben kann, wie oft man lüftet, wie groß der Raum sein muss, um den Luftaustausch gut zu gewährleisten, wie viele Kinder denn sich in einem Raum aufhalten sollten. Und da gibt es, glaube ich, ganz viele Strategien, die man wahrscheinlich ohne extrem großen Aufwand sehr effektiv umsetzen könnte und die wahrscheinlich den Unterschied machen, ob man eben gut durch den Winter kommt oder ob man dann Fälle an der Schule hat und die Schule wieder schließen muss.
Infos, Einschätzungen und ein klarer Appell waren das von Professor Isabella Eckerle, die am Genfer Zentrum für neuartige Infektionskrankheiten forscht.